Fair gefetzt. Sachliche Streiten, kontroverses Debattieren über aktuelle Themen, die die Menschen bewegen. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Tobias Gräf.
Und ich bin Florian Bindel. Schön, dass Sie bei der dritten Folge unseres Streit- und Debatten-Podcasts Fair gefetzt, einem Teil der Podcast-Werkstatt von Oberpfalz Medien, zuhören. Heute sprechen wir über ein tierisch kompliziertes Thema, den Wolf. Und wie wir in der Oberpfalz mit ihm umgehen sollten.
Manch einer kennt Canis Lupus, ich habe recherchiert, so ist ein lateinischer Name für den Wolf, vielleicht nur aus dem Tierpark oder hält ihn für das Menschenfressen die Ungetüben, das Rotkäppchen verschlingt. Das ist natürlich zu kurz gegriffen. Trotzdem führt nichts daran vorbei. Die Zahl der Wölfe in der Oberpfalz nimmt zu. Im Mantler Forst beispielsweise gibt es ein Rudel mit Nachwuchs. Im Truppenübungsplatz Grafenwöhr sind einzelne Wölfe seit 2016 heimisch. Bei Hohenfels wurden Einzeltiere gesichtet und etwas weiter nördlich, im Feldensteiner Forst bei Bayreuth, könnte es insgesamt sogar 3 Rudel geben. Weit von der Oberpfalz weg ist das nicht.
Einerseits ist der Wolf ein spannendes Wildtier und durch europäisches und deutsches Umweltschutzrecht strengstens geschützt. Andererseits nehmen die Berichte auch bei uns im O-Netz über von Wölfen getötete Wild- und Weidetiere zu. Für einen Landwirt ist es natürlich ein Schock, wenn auf seiner Weide plötzlich die blutigen Überreste seiner Tiere liegen. Vom finanziellen Schaden mal ganz abgesehen. Wie sich der Wolf und Weidetiere schützen lassen und ob wir uns im Wald beim Spaziergang eigentlich auch Sorgen machen müssen, darüber wollen wir mit unseren beiden Gästen sprechen. Bei uns im Studio ist Erika Sauer. Auf ihrer Weide in Burg Dreswitz bei Moosbach stehen rund 100 Rinder. Sie züchtet das rote Höhenvieh. Die Tiere gehören zur Familie, sagt sie. Frau Sauer ist Vorsitzende des Bayerischen Fleischrinderverbandes, der natürlich auch Lobbyarbeit für Viehhalter betreibt. Sie ist sich sicher, in der Nähe schon mal Pfotenspuren eines Wolfes im Matsch gesehen zu haben. Da sprechen wir gleich nochmal genauer drüber. Für Sie als Hörer zur Info, wir haben natürlich auch bei Viehhaltern angefragt, deren Tiere schon mal Opfer eines Wolfsangriffs geworden sind. Da hieß es allerdings ganz oft, das Thema ist Ihnen ein bisschen zu heiß und der ein oder andere hat auch auf die Frau Sauer verwiesen. Umso mehr freuen wir uns natürlich, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen, Frau Sauer. Servus. Willkommen im Studio.
Ja, hallo.
Ja, und Erika Sauer gegenüber sitzt Rudolf Leitl. Der Amberger ist 58 Jahre alt, Mitglied in mehreren Naturschutzverbänden und Diplom-Forstingenieur. Er arbeitet unter anderem beim Landschaftspflegeverband Amberg-Sulzbach e.V. und ist dort zuständig für die Betreuung von Schutzgebieten und seltenen Arten. Beim Landschaftspflegeverband ist Herr Leitl bestellter ehrenamtlicher Netzwerker für große Beutegreifer, also auch für den Wolf zuständig. Davor war er bereits Luchsberater. Was das genau ist, was das bedeutet, erklärt er uns gleich. Herr Leitl ist selbst teilweise Weidetierhalter, Förster, Jäger, aber vor allem ein großer Naturfreund, der für sich in Anspruch nimmt, beide Seiten, Wolfsgegner, Wolfsschützer, auch Wolfssympathisanten, zu kennen und zu verstehen. Er sagt: Wer für Verständnis für die Geschöpfe der Natur sorgen möchte, muss vor allem auch die Menschenseele verstehen. Ob er auch die Seele von Frau Sauer versteht, das werden wir jetzt herausfinden. Herr Leitl, auch Ihnen ein herzliches Servus in unserem Streitpodcast.
Servus.
Frau Sauer, Sie haben 100 Tiere in Ihrer Herde. Sie sind Vorsitzende eines Verbands mit rund 1000 Betrieben. Sie haben einen verdammt guten Draht zur bayerischen Landwirtschaftsministerin, soweit wir wissen. Das klingt, als wären Sie ziemlich beschäftigt. Können Sie uns Ihre Zucht vielleicht in ein paar Worten beschreiben?
In ein paar Worten? Das ist schwierig. Also das rote Höhenvieh ist ja eine vom Aussterben bedrohte Rinderrasse. Wir selber haben vor 20 Jahren angefangen mit 3 Kühen, 3 Kälbern und einem Stier. Und es ist eine mühsame Geschichte. Eine Rasse stirbt ja nicht deshalb aus, weil sie zu leistungsfähig ist und man mit ihr zu viel verdient, sondern meistens liegt es ja dann an der Wirtschaftlichkeit, wenn die von den Betrieben verloren gehen. Und drum ist für uns jedes Tier wichtig, schon allein wegen der Genetik und zum anderen, weil halt wir einen ziemlich engen Draht, eine ziemlich enge Verbindung mit unseren Tieren haben. Wir begleiten die quasi von der ersten, ja auch, und dann auch bis zur letzten Minute, denn ohne, also Schützen durch Nützen ist so einer unserer Slogans. Und darum, ja, geht uns das dann schon nahe, wenn es da Rückschläge gibt. Egal aus welchem Grund, ob weil man eine Krankheit im Betrieb hat, sowas kann ja auch passieren, oder eben durch Einflüsse von außen.
Den Wolf, mit anderen Worten.
Herr Leitl, Sie behaupten von sich, gerade der Richtige zu sein, der im Konfliktfeld zwischen Naturschutz, Forst und Jagd aktiv zu sein. und schlichten zu können. Erklären Sie uns doch kurz, wie blicken Sie persönlich auf dieses Streitthema Wolf in der Oberpfalz? Welche Bezüge haben Sie zu dem Raubtier? Und vor allem auch noch auf Ihre berufliche Stellung, was ist denn überhaupt ein bestellter ehrenamtlicher Netzwerker?
Gut, ich kann die Worte von der Erika Sauer erst einmal ziemlich bestätigen, weil ich, sag ich mal, ein bisschen indirekt auch Rinderhalter bin. Ich habe von 2012 bis 2018 war ich Projektmanager in einem EU-Live-Projekt, in dem wir auch Rinderbeweidung aufgebaut haben, vor allem Rinderbeweidung im Wald und auch mit rotem Hürdenvieh. Mhm. Und ich betreue dieses Projekt oder das jetzt in der Folgezeit weiterhin noch und bin, wir haben zwar einen Landwirt, der für uns praktisch die Rinder ja in seinem Stall hat im Winter über und im Sommer auf die verschiedenen Weiden treibt, aber mit dem bin ich im engen Austausch und somit bin ich nach wie vor auch mit den Rindern entsprechend verbunden. Und da kann ich die Erika Sauer nur bestätigen, also man baut zu diesen Tieren auch eine innige Verbindung auf und da ist natürlich jeglicher Verlust tut da weh und den möchte man einfach verhindern oder unterbinden. Mhm. Zum Netzwerker Große Beutegreifer mal ein bisschen korrigieren. Das ist eine Ehrenamtstätigkeit. Das hat auch nicht unbedingt, es hat jetzt eigentlich gar nichts mit dem Landschaftspflegeverband zu tun. Indirekterweise, beim Landschaftspflegeverband habe ich auch Kontakt mit Landwirten, auch mit anderen Weidetierhaltern und von dem her gibt es da natürlich eine gewisse Verbindung. Und das bestellter Netzwerker heißt, dass man irgendwann mal auch eine entsprechende Prüfung ablegen musste. Das Bayerische Landesamt für Umwelt, bei dem diese bestellten Netzwerke für große Beutegreifer praktisch organisiert sind, wollte einfach auch eine hohe Qualität in diesem bei diesem Netzwerk hineinbringen und hervorgegangen ist es aber ursprünglich mal aus den Luchsberatern. Den Luchs gibt's ja jetzt schon ein bisschen länger in Bayern. In die Oberpfalz dringen leider sehr wenige vor. Die halten sich hauptsächlich im zentralen inneren bayerischen Wald auf. Und das ist eher so ein bisschen eine traurige Geschichte, dass der Luchs, der jetzt, sag ich mal, für Haustiere oder vor allem für Rinder eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, der Luchs frisst am liebsten Rehe. Und natürlich kann es natürlich jetzt zum Beispiel in Wildgattern, wo Darmwild gehalten wird, kann es theoretisch auch zu einem Luchsübergriff kommen. Ist ja auch schon ab und zu vorgekommen. Aber insgesamt ist der Luchs also deutlich, sag ich mal, eigentlich für Weidetierhaltung spielt der eigentlich keine Rolle. Er mag zum Beispiel auch keine Schafe, diese Wolle, der möchte einen Kehlbiss anbringen und das geht einfach bei einem Schaf, das voller Wolle ist, kann er das nicht gut. Und am liebsten frisst er einfach Reh.
Frau Sauer, soweit wir wissen, wir haben damals auch im O-Netz darüber berichtet, sind Ihnen 2021 zwischen Mosbach und Eslan Spuren aufgefallen, bei denen Sie sich ziemlich sicher waren, das dürfte ein Wolf gewesen sein. Können Sie uns von der Geschichte nochmal erzählen?
Naja, das war an einem unserer Feldstücke. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ich bin jetzt 10 Jahre Vorsitzende vom Fleischrinderverband und sitze ja ungefähr genauso lang in dieser Arbeitsgruppe, also auch in München, wo auch dieser Aktionsplan Wolf ausgearbeitet worden ist, war bei diesen Diskussionen hautnah dabei und auf diese Art und Weise ist man auch recht gut vernetzt, sieht dann auch Bilder aus anderen Regionen und wenn man dann diese Spuren sieht, wenn man dann auch sich damit beschäftigt und die Vergleiche hat zum Hund, denn das ist ja immer so dieses Thema, ist es Wolf, ist es Hund, dann wird man ein bisschen sensibler. Und dann habe ich Fotos gemacht, ich habe dann die Fotos auch Fachleuten gezeigt und habe immer, seit ich mit dem Fleischrinderverband unterwegs bin, nicht nur wegen dem Wolf, sondern auch wegen anderer Geschichten, Metermaß im Auto und habe dann das Metermaß daneben gelegt und habe dann die Spurbreite, die Schrittweite abmessen können. Und von dem her bin ich mir ziemlich sicher, dass das damals eine Wolfsspur war, wobei eine Wolfsspur von einem Wolf ja kein Problem ist. Also ich sehe das jetzt nicht so als sehr großes Problem. Denn zu meinen, in unserer Region wären keine Wölfe unterwegs, nur weil man sie nicht sieht, das halte ich für ein bisschen blauäugig. Und solange nichts passiert und solange sich der Wolf aus der Weide halten lässt, ist das alles kein so großes Problem. Nur die Entwicklung, die sich da unter Umständen ergibt, da gibt es andere Wildtiere, wo man eben das Ganze sich halt auch hat entwickeln lassen. Das sehen wir halt mit großer Sorge.
Sie haben diese Wolfsspur, die vermeintliche, mutmaßliche Wolfsspur, gemeldet oder wie ging es dann weiter?
Nein, ich habe die nicht gemeldet. Da geht es mir ungefähr so. Ich wollte mich ja eigentlich aus der Debatte heraushalten. Da geht es mir ungefähr so wie den Kollegen, von denen Sie eingangs berichtet haben. Es ist immer ein sehr emotionales Thema. Und in dem Moment, wo man als Rinderhalter oder als Weidetierhalter nur dieses Wort in den Mund nimmt, wird man gerne in die Ecke der Wolfsgegner oder gar Wolfshasser geschoben und ich muss das eigentlich nicht haben, mich dann wegen einer Mutmaßung angreifen zu lassen. Aber wenn ich dann danach gefragt werde, dann stehe ich schon dazu.
Und was hat es in Ihnen ausgelöst, dieses Wissen, das dürfte ein Wolf gewesen sein? Haben Sie es gelassen genommen?
Sorge natürlich, denn zu dem Zeitpunkt damals hatten wir die ganz normale, bei unseren eigenen Tieren, ganz normale Einzäunung. Also die üblichen, um die Hütesicherheit zu gewährleisten, das sind ja immer zwei Paar Stiefel, die üblichen drei Litzen. Und die gelten ja nicht als wolfssicher. Und dann war das der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, so jetzt müssen wir selber was unternehmen. Zum Glück waren wir damals auch schon in diesem Gebiet, in dieser Zone, wo es die Förderung gibt für die Einzäunung.
Mhm. Sprechen wir über die Zäune, sprechen wir ohnehin nochmal.
Ich will an dieser Stelle ein paar allgemeine Infos als Hintergrund zum Wolf geben. Also die letzten Wölfe in Deutschland, die wurden bis ca. 1850 ausgerottet. Und seitdem gab es diese Raubtiere hierzulande nicht mehr bis Anfang der 2000er Jahre. Und mittlerweile nimmt der Bestand teils rasant zu. Laut der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf, das sind also offizielle Zahlen, gab es in den Jahren 2020, 2021 184 Rudel in Deutschland und innerhalb dieser Rudel wurden über 500 Welpen neu geboren. Und die größte Wolfspopulation, die gibt es zwar in den neuen Bundesländern, doch auch in Bayern kommen Wölfe vor, Tendenz steigend. In Bayern heißt es, leben etwa 30 standorttreue Wölfe, die also ein festes Gebiet bewohnen. Verglichen mit bis zu 1000 in ganz Deutschland ist es eher wenig. Durch den Wolf verwundete oder getötete Weidetiere gibt es aber immer häufiger. 2015 waren es in Deutschland noch 500, im vergangenen Jahr waren es bereits 4000. Und diese Infos vor dem inneren Auge, Herr Leitl, ist diese Entwicklung jetzt eigentlich wünschenswert, dass der Wolf immer weiter zurückkehrt? Weil sie beispielsweise Ausdruck einer zunehmenden natürlichen Artenvielfalt ist, könnte man sagen. Oder muss man ehrlicherweise auch erkennen, dass so ein dauerhaftes, friedliches Zusammenleben zwischen Wolf und Mensch, gerade in so einem dicht besiedelten Land wie dem unseren, eigentlich, wenn man ehrlich ist, gar nicht möglich ist?
Also die Wölfe zeigen es uns ja, dass es schon möglich ist, dass sie hier Nischen finden. Und interessant, also Sie haben jetzt die Zahlen genannt, die könnte ich jetzt ein bisschen korrigieren. Also die Rudel, die bisher bestätigt sind, waren 158. Und ich habe kurioserweise vor zwei Tagen bei den Rangern, Naturpark-Rangern, einen Vortrag über Monitoring gehalten. Und wenn man sich die Bestandsentwicklung der Wölfe ansieht, dann sieht man, dass anscheinend die exponentielle Zunahme schon langsam aufhört. Es gab einmal eine Studie, wie viel Wolfsrudel hätten denn in Deutschland Platz. Die kam auf irgendwie 450 Wolfsrudel. Aktuell sind wir wahrscheinlich bei 200. Aktuell, da meine ich jetzt Sommer 2022, weil die 158, die stammen aus dem Wolfsjahr 2021. Von 21, 22 gibt es noch keine Zahlen, weil da noch viele Daten dazu fehlen. Aber man wird aktuell vermutlich schon von 200 Wolfsrudeln ausgehen. Und die Zahl der errechneten oder kalkulierten, also das sind ja bloß, nennen es mal Szenarien, die man angenommen hat, und wo gibt es entsprechend unzerschnittene Gebiete, die ist mal eben auf 450 gekommen. Und jetzt sehen wir aber, dass jetzt schon eine Stagnation oder zumindest eine Verlangsamung des exponentiellen Zuwachs auftritt. Und das ist natürlich, fragt man sich, warum werden die Wölfe plötzlich nimmer so schnell mehr? Es gibt deutlich mehr Verkehrsopfer. Allein, weil sie das Rudel vom Mantler Forst genannt haben, da sind die meisten schon überfahren worden. Auch der alte Rüde wurde überfahren. Und im Mantler Forst weiß man jetzt noch gar nicht, ob's, also zumindest ist mir nichts bekannt, dass es heuer, dass schon Reproduktion nachgewiesen ist. Im Feldensteiner Forst sind heuer mindestens 6 Welpen nachgewiesen über eine Fotoballe.
Pflanzen sich Wölfe sofort?
Also jährlich normalerweise. Es ist ja, Wölfe leben in Familienverbänden, das sind die beiden Elterntiere und das sind die Welpen, die in dem Jahr geboren werden, und es sind oft noch Welpen aus dem Vorjahr dabei. Meistens sind es 2 oder 3 ältere Geschwister, die praktisch bei der Aufzucht der nächsten Nachkommen mithelfen. Und die vorhin, was Sie ja genannt haben, das im Feldensteiner Forst 3 Rudel, das ist, ich weiß nicht, wo Sie die Zahl herhaben, das kann jetzt sein, weil der Feldensteiner Forst sogar zu klein ist für ein Rudel. Mhm. Ich weiß, dass die Wölfe vom Feldensteiner Forst regelmäßig im Truppenübungsplatz Grafenwöhr sind. Ebenfalls sind das auch die Wölfe vom Mantler Forst. Sowohl der Mantler Forst als auch der Feldensteiner Forst sind viel zu klein für ein Wolfsrudel. Die holen sich auch weit drumherum noch Beutetiere. Jetzt von den Größenverhältnissen, der Feldensteiner Forst ist ungefähr 8000 Hektar, das sind also 80 Quadratkilometer zusammenhängende Waldfläche. Die kleinsten Wolfsrudel, und die gibt es tatsächlich in Deutschland, in Sachsen, in sehr wildreichen Gegenden, sind dort 200 Quadratkilometer groß. Also da würde der Feldensteiner Forst, der müsste noch 3-mal so groß sein, damit ein Wolfsrudel drin Platz hat. Und das ist ja das, sag ich mal, tolle eigentlich in der Schöpfung, so nenne ich es jetzt mal, dass das so eingerichtet ist, dass große Beutegreifer territorial sind. Sie beanspruchen ein Gebiet, das so groß ist, dass sie nachhaltig darin Beutetiere schlagen können. Es kann da niemals Überdichten geben. Und sehr gutes Beispiel ist eben die Lausitz, also die Region da in Ostsachsen. Dort wurden tatsächlich schon einzelne Wolfsrudel von den Nachbarrudeln eliminiert. Also die haben praktisch, wurden ausgelöscht, weil sie einfach sagen, wir brauchen so und so viel Platz und die Schwächeren müssen dann weichen. In der Regel passiert es eher, dass die Wölfe dann abhauen. Es kann aber da auch mal zu Kämpfen kommen, zu Territoriumskämpfen, wo auch Wölfe sich gegenseitig töten.
Also da höre ich eine gewisse Gelassenheit raus, weil sie ja letztlich sagen, der Wolfsbestand reguliert sich auf Dauer selber. Insofern kann sich die Frau Sauer eigentlich entspannt mit den Rudern Rindern.
Ja, so ganz einfach ist es nicht.
Genau, so, ja. Wenn dann die Rinder auch mit weg sind, dann werden die Wölfe weniger.
Ja, also werden wir ruhig mal konkret, bleiben wir in der Region, schauen wir auf eines der jüngsten Beispiele von Wolfsrissen in der Oberpfalz, genau genommen im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Im Mai diesen Jahres wurden dort bei den Gemeinden Mantel und Hütten insgesamt 8 Schafe innerhalb von nur einer Woche auf dem Gebiet einer Freiflächenphotovoltaikanlage gerissen. Die kleineren Schafe wurden völlig verspeist, nur der Kopf und die Hufe blieben übrig und die größeren Schafe, die waren lediglich totgebissen.
Frau Sauer, wenn man sich solche Dinge anhört, ich glaube, da ist man als Tierbesitzer, denkt man da auch schnell an den eigenen Tierbestand. Tut aus Ihrer Sicht die Politik zu wenig, um Viehhalter wie Sie zu schützen, oder wieso kommt es zu solchen Vorfällen?
Also ich habe immer ein Problem damit, wenn man bei allen Problemen, die auftauchen, immer gleich nach der Politik schreit. Wie gesagt, ich begleite dieses Thema jetzt schon, seit ich Vorsitzende des Fleischrinderverbands bin. Und da ist es immer aufgefallen, die wirklich emotionalen Probleme entstehen dann, wenn man meint, man könnte alles mit Geld lösen. In unserem Fall ist es jetzt zum Beispiel, wenn gefördert wird, ja, rüstet halt die Zäune auf. Nur als kleines Beispiel, meine bisschen Weiden, die wir da so haben, die haben 29.000 Euro gekostet, nur das Aufrüsten. Also ich hatte ja, wie gesagt, schon Zäune, 3 Litzen. Und in diesem Aktionsplan Wolf steht, also Wolf sicher ist, wenn die mindestens 90 Zentimeter, wir haben jetzt dann auf 1,20 Meter aufgerüstet und mindestens 5 Litzen. Also alleine das Aufrüsten dieser Zäune hat 29.000 Euro gekostet. Ich habe das zu 100% gefördert bekommen, ja. aber ich musste die 29.000 Euro vorfinanzieren. Das ist schon ein Umstand, den sich nicht jeder gerade Weidebetrieb leisten kann, denn der ganz überwiegende Teil dieser Betriebe wird im Nebenerwerb betrieben. Also wir gehen in die Arbeit und machen das Ganze nebenbei. Und das, was man dann an Geld verdient aus so einer Haltung, also wir persönlich, meine Familie, wir haben eine recht gut funktionierende Direktvermarktung. Das ist aber eigentlich nicht das Ziel von dem Ganzen, denn eigentlich unser eigentliches Erzeugnis, Produkt sage ich nicht gerne, denn wir reden von einem Tier und es wird nicht produziert, sondern das wird aufgezogen. Das eigentliche Erzeugnis ist ein Absetzer, also ein an der Kuh groß gewordenes Kalb pro Jahr. Und mehr eigentlich nicht, weil der Rest ist eigentlich Aufgabe des Metzgers oder die Veredelung des Metzgers oder des Aufzüchters. Und schon allein daraus sehe ich, dass also die Wirtschaftlichkeit aus diesem Haltungsverfahren nicht so riesig ist. Und wenn ich dann das Geld nutzen muss, das der Staat aufwendet, das ja irgendjemand verdient hat, und dass ich dann, wenn ich es da ausgebe für Zaunpflege, weiß der Geier was alles, Behirtung, das ist ja dann immer die nächste Folge, die nächste Forderung, wenn man sagt, der Zaun reicht nicht, weil die Wölfe dann irgendwann, wenn das Futter zu wenig wird, ja springen. Und das Springen, wie hoch springt der Schäferhund, ein gut ausgebildeter? Nicht jeder Hund springt, aber manche springen. So springt auch nicht jeder Wolf, sondern auch nur manche springen.
Besonders gute Springer unter den Wölfen.
Ja, also manche, nicht alle, aber manche. Und wenn die springen, dann hilft der beste Zaun nichts mehr, denn dann ist die Erdung weg und dann haut es nicht mehr rauf. Und wenn ich meine, alles dann mit Geld lösen zu müssen, dieses Geld kann ich woanders, wo es jetzt vielleicht auch notwendig wäre, nicht mehr ausgeben. Also der Staat verwaltet nur unser Geld. Und wenn ich dem ganzen Staat, was also als Ganzes nicht einer Gruppierung, sondern dem Ganzen, was vorwerfen kann und vielleicht auch tue, dann ist es die Umsetzung so mancher Geschichten und der Umgang mit den Leuten. Denn wenn ich zugeben würde, dass manche Probleme sich eben nicht durch Geld lösen lassen, sondern ich irgendwann mal sagen muss, okay, wir haben hier die Anforderungen des Naturschutzes, der Artenvielfalt, der Spezies Wolf, der Spezies Luchs, der Spezies Bär. Aber ich habe auf der anderen Seite die Weidehaltung, die natürlichste Form der Nutztierhaltung mit all den positiven Aspekten für die Artenvielfalt. Nehme hier nur das Stichwort Lebensraum Kuhfladen. Dann muss ich zugeben, dass ich irgendwann Farbe bekennen muss und muss sagen, so, wie weit geht es?
Wenn Sie jetzt einen Wunsch an die Politik tatsächlich frei hätten, was würden Sie sich im Hinblick auf den Wolf und die Sicherheit Ihrer Tiere denn wünschen?
Ich würde mir wünschen, die Verwaltung, also die Aufgabe der Politik ist ja zum einen, Richtlinien vorzugeben und zum anderen zu schauen, was macht die Verwaltung aus meinen Richtlinien. Und da würde ich mir wünschen, dass man einfach einmal auch manche Dinge kritisch hinterfragt und dann unter Umständen auch die Gesetzeslage entsprechend anpasst. So dass es, dass wir einfach einmal zu dem Punkt kommen, wo man sagt, wo auch die in der Umsetzung dann man sich nicht immer in so einem Spannungsfeld begibt. Denn ich nehme jetzt mal dieses böse Wort Problemwolf, also was ist ein Problemwolf? Das ist der Wolf, der Probleme macht. Denn der andere, also der einfach irgendwo unterwegs ist und sich von Rehen ernährt oder sich von einem entsprechend gezäunten, Weidevieh abhalten lässt, der scheu ist, so wie es gesagt wird, der ist ja kein Problem. Also für mich nicht. Weil ich mit dem Begriff Wolf stellt's mir nicht sofort die Haare auf, sondern das ist ein hochinteressantes Weidetier und ich finde das T-Shirt toll.
Das können jetzt leider unsere Hörer nicht sehen, aber der Herr Leitl hat sich doch tatsächlich erdreistet, ein super T-Shirt mit einem Wolf drauf heute zum Podcast mitzunehmen.
Aber die Probleme entstehen dann, wenn sich die Betroffenen nicht ernst genommen fühlen. Und da müsste man einfach einmal sagen, Mensch, ich will das Ganze nicht eskalieren lassen und noch von außen befeuern, sondern einfach dann einmal Lösungen finden.
Herr Leitl, kommen wir zu Ihnen. Sie stammen selber aus einer Landwirtschaft. Was können denn jetzt Weidetierhalter tun, ganz konkret, um solche Angriffe, wie wir vorhin beim Andl geschildert haben, wie es auch Frau Sauer befürchtet, zu verhindern? Welche Maßnahmen, auch welche unterschwelligen Maßnahmen, also wir müssen ja nicht immer gleich beim Gewehr sein, gibt es denn, um den Wolf fernzuhalten?
Also grundsätzlich kann ich da unserem Land Bayern schon bescheinigen, dass sie sehr bemüht sind, hier Lösungen für die Landwirte zu bieten. Und das ist eigentlich schon ein großer Service, dass zum Beispiel diese wolfsicheren Zäune, dass die zu 100% erstattet werden. Aber, da kommt eben das Aber, die Frau Sauer hat schon erklärt, wenn ich in Vorleistung gehen muss und mit 30.000 Euro ist sie in ihrer Landschaft nur gut weggekommen. Aber ich kenne Fälle, da ist zum Beispiel ein Darmwildgatter, das schon sehr lange besteht. Und Darmwild kann ich jetzt nicht mit einem Elektrozaun schützen, sondern das muss ein wesentlich besserer Zaun sein. Und dieser Tierhalter hat zum Beispiel nach Empfehlung von damals diesen festen Zaun, das ist wie eine Art Wildschutzzaun, den man entlang der Autobahnen sieht, der muss einfach 2 Meter hoch sein, Darmwild kann hochspringen. Und der hat das eingegrünt mit einer Hecke. So, und jetzt gilt es aber nicht als wolfsicher, weil der Wolf den theoretisch untergraben könnte. Jetzt müsste der, um seinen Zaun wolfsicher zu machen, entweder die komplette Hecke roden, damit er entweder auch eine Elektrolitze noch davor spannen kann, oder er muss entlang dem ganzen Zaun aufgraben und 1,5 Meter tief in die Erde auch noch den Zaun legen.
Riesenaufwand.
Ein Riesenaufwand. Allein für das kleine Darmwildgatter wären da, jetzt haben wir noch nur eine Version gesucht, die vielleicht bezahlbar ist, der hätte praktisch mit einem kleinen Bagger im Abstand von 15 Zentimetern so lange U-Eisen, war praktisch die unterste Zaunlasche jeweils mit fest in den Boden verbunden ist. Und das hat er auch probiert, aber er hat einen felsigen Untergrund und das hat auch nicht funktioniert. Und der Wille ist gut gemeint, dass man das zu 100% fördert, aber das funktioniert oft nicht. Und da kann ich die Frau Sauer bestens verstehen, dass man einfach dann, wenn irgendwelche Verwaltungsbeamte das umsetzen müssen und tauchen solche Probleme auf, dann werden die Landwirte letztlich draußen allein damit gelassen mit diesen Problemen.
Da ärgere ich mich aber auch über die Umweltverbände. Denn in diesen Diskussionen, ich habe die Vorsitzenden der großen Umweltverbände in den Diskussionen erlebt, habe ich mich wirklich geärgert. Die kommen zu spät zu den Diskussionen, da waren unzählige runde Tische in München, wo wir die Vertreter der einzelnen Verbände, sowohl der Umweltverbände als auch der Nutzerverbände, sich den Tag Zeit nehmen, die Politik sich Zeit nimmt, da man sich die Positionen austauscht, dann kommen die Vorsitzenden der großen Umweltverbände zu spät, hören sich die Argumente der anderen gar nicht an, hauen ihre Position auf den Tisch und sagen dann, was wollt ihr denn? Wir haben eh die Gesellschaft hinter uns. Und sowas frustriert und sowas erzeugt Emotion und wirklichen Ärger. Und der Leidtragende in dieser ganzen Entwicklung ist das Raubtier Wolf, der ja eigentlich nichts dafür kann. Der ist weder gut noch böse, sondern der lebt einfach. Und sowas finde ich nicht in Ordnung. Und wenn dann die Gesellschaft in den Diskussionen drum, ziehen sich ja die Kollegen zurück und sagen, Frau Sauer, mach du das, hol du dir die Prügel. Wenn es dann heißt, in dem Punkt, wo man auf die Probleme mit diesen, ja, mit der Situation hinweist, dann heißt es ja, was willst du denn überhaupt? Du schlachtest die Tiere ja sowieso. Du böser Mensch, du ermordest das Tier. Oder du bist Abschaum, ist zu mir auch schon gesagt worden im Netz. Du streichelst an einem Tag die Kuh und am nächsten Tag führst du sie zum Schlachten. Dann braucht man sich nicht wundern, warum die Leute, die Betroffenen, dann einfach ja, emotional werden.
Herr Leitler, würde mich jetzt interessieren, die Frau Sauer hat gesagt, dass die Gesellschaft eher hinter den Umweltverbänden steht. Ist das aus Ihrer Sicht so?
Ja.
Führen Sie die ganze Gesellschaft auf Ihren Rücken?
Also die Gesellschaft muss man da einfach in Stadtmenschen und Landmenschen unterteilen. Und die meisten leben heute einfach in Großstädten und sind sehr entfremdet von der Natur. Und die stehen Man hat es ja auch, sei es jetzt beim Volksbegehren gesehen, die meisten Menschen, die dafür gestimmt haben, haben einfach aus der Stadt gestammt. Und ähnlich ist es da auch beim Wolf. Der wird dann oft sehr idealisiert und die Probleme, die der Landwirt damit hat, die werden oft nicht so wahrgenommen. Und von dem her kann ich da die Verärgerung oder die Wut von der Frau Sauer gut verstehen, wenn dann gerade von den Umweltverbänden, ich bin ja, sag ich mal, von Kindheit an engagiert, auch in Naturschutzverbänden, allerdings habe ich das große Glück, selbst in der Landwirtschaft aufgewachsen sein. Als kleiner Bub habe ich unsere Rinder auch nur auf die Weide getrieben. Und wenn dann teilweise Forderungen kommen, ja, dann muss sich halt der Landwirt da ein bisschen anpassen an diese neue Situation. Und das wage ich, sage ich, ist wirklich eine vermessene Forderung, weil da muss man einfach großen Respekt haben überhaupt vor den Landwirten, die einfach ganz schwierige Arbeitszeiten haben und vor allem tierhaltende Landwirte müssen jeden Tag für ihre Tiere da sein. Und daher würde ich das schon für sehr vermessen halten, dann noch weitere Forderungen zu stellen, dass man, also zum Beispiel könnte man jetzt so sagen, okay, Zäune, wenn sie nicht möglich sein, dann muss ich halt irgendwie eine Form der Behirtung wieder einrichten. Sprich, die Weidetiere müssen einfach nachts von der Weide runter. Und das bedeutet aber, dass jeden Morgen und jeden Abend muss der Landwirt, also morgens muss er sie rauslassen, das geht nur einfacher, aber abends die Weidetiere in den sicheren Pferch oder sicheren Stall zu holen, es ist bei manchen Weiden einfach schlichtweg nicht möglich. Und wenn dann natürlich von Seiten von Naturschutzverbänden diese Forderungen kommen und die einfach nicht im Hinterkopf haben, dass die Tätigkeit eines Landwirts schon sowieso um ein Zigfaches härter ist als ein normaler Mensch, der oder mancher Beamter, der um 16 Uhr seinen Bleistift fallen lässt, dann ist das wirklich eine vermessene Forderung, die man da an die Landwirte stellt.
Also bloß einmal als kleines Beispiel. Mein Tag beginnt täglich um 4:45. Ich habe also Gott sei Dank einen Mann auch noch an meiner Seite, der ähnlich verrückt ist wie ich, der in der Früh die Tiere versorgt. Und dann aber auch in die Arbeit fährt. Ich fahre dann in die Arbeit und dann komme dann nachmittags nach Hause und dann versorgen wir die Tiere. Wir haben die auf 5 Weiden, auf 5 verschiedenen Weiden, ja nicht alle auf einer. Und die sind alle nicht in Stallnähe, sondern die sind alle mindestens 1 Kilometer oder auch weiter weg. Wir müssen uns ja auch ums Futter kümmern, wir müssen schauen, dass die Wasser haben. Es ist schlichtweg unmöglich und dann wird immer gern heißen.
Es ist unmöglich, dass sie die extra jeden Abend
genau,
von der Weide geholt werden, meinen Sie?
Dass die von der Weide geholt werden und wieder in den Stall kommen. Das ist schlichtweg unmöglich.
Herr Leitl, jetzt kommen wir mal zur amtlichen Vorgehensweise. Ja, wie geht denn jetzt das Amt vor, wenn einer oder mehrere Wölfe ihre natürliche Scheu vor den Menschen tatsächlich verlieren? Und wann ist denn eine Entnahme, so heißt es so schön, also das gezielte Erschießen eines Wolfs bei uns überhaupt möglich?
Also Sie haben den Fall schon genannt, wenn Sie die Scheu vor den Menschen verlieren und praktisch, es ist offensichtlich, dass hier Wölfe natürliche Scheu, muss man auch wieder ein bisschen in Anführungszeichen, der Wolf ist ja so scheu, weil er seit Jahrtausenden in Konkurrenz mit dem Menschen gestanden ist und der Mensch ist aber der Überlegene gewesen. Also früher, also das wissen die wenigsten Menschen, war ja das genau umgekehrt. Die Wölfe waren die besseren Jäger, die haben zum Beispiel einen Hirsch erlegt, aber dann sind unsere Steinzeitvorfahren alle so 2 Meter Hühnern mit der großen Keule gekommen und haben gesagt, so Wölfe, jetzt schleicht's euch, den Hirsch, den fressen jetzt wir. Und aufgrund dieser, sage ich mal, Jahrtausende alten Überlegenheit des Menschen gegenüber den Wölfen, haben sich Wölfe eine starke natürliche Scheu zugelegt. Die können sie auch wieder ablegen. Am leichtesten passiert es natürlich, wenn zum Beispiel Wölfe sozusagen habituiert werden, an etwas gewöhnt werden, indem er sie füttert. Und einem Freund von mir, der ist unterwegs gewesen, in dem Fall war das in einem Truppenübungsplatz, der hat da offiziell drin gearbeitet und dann sieht er plötzlich da so ein Tier und hat gemerkt, ja, das ist ja ein Wolf und dieser Wolf kommt immer näher zu ihm her und dann hat der Wolf aber so, er hat zum Spielen aufgefordert. Und es war vermutlich ein junger Wolf. Und da war vorher halt ein Manöver. Und die Soldaten haben vermutlich diesen Wolf angefüttert. Und der hat einfach gemerkt, ja, da wenn ich hingehe, die geben mir was zum Fressen. Und darum ist es natürlich oberstes Gebot, Wölfe nicht zu habituieren, an etwas zu gewöhnen, sondern weiterhin eher im, sage ich mal, in Anführungszeichen, eins auf dem Fels zu brennen, damit er den Abstand hält. Und den Fall, was ich gerade als erstes genannt habe, wenn sich Wölfe daran gewöhnt haben und die Scheu vor dem Menschen verloren haben, ist das sofort ein ausreichender Grund, auch so einen Wolf zu entnehmen.
Wer macht das dann?
Also das würde dann über die entsprechend, also es ist ja ein heikles Thema, eben zum Beispiel derjenige, der den Bär Bruno abgeschossen hat, der hat ja auch Morddrohungen bekommen und so. Und darum gibt es auch wenige Jäger, die sagen, ich mache das, aber grundsätzlich kann der Wolf dann auch freigegeben werden. Es ist halt das Schwierige, genau dieser Wolf müsste erwischt werden. Und das kann ja der Jäger draußen nicht unbedingt erkennen, wenn er jetzt einen Wolf sieht. Und darum ist es nicht ganz so einfach.
Aber Herr Leitl, gerade die Umweltverbände klagen ja dann sofort. Also bei jedem bisschen ist sofort, also es ist ja nicht so, dass eine Behörde sich das leicht macht. Denn wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass große Teile der Gesellschaft ja hinter den Wolf glorifizieren. Und wenn sich dann eine Behörde die Mühe gemacht hat und sich traut, so eine Abschussgenehmigung zu erteilen, da ist ja schon viel passiert vorher. Und das Erste, was dann passiert, dass die Umweltverbände klagen. Und damit bringen wir aber nicht den Dampf aus diesem Problem. Denn, also wie gesagt, ich kann jetzt da leicht gelassen sein, weil bei mir ist noch nichts passiert. Ja. Und ich habe eine aufgerüstete Weide und heuer war der Sommer trocken. Also das heißt, wir haben nicht jede Woche einmal um die Weiden gehen müssen und ausmähen, um die Spannung zu halten. Und aktuell ist es auch relativ ruhig. Man hört auch bei uns, also ich komme aus dem östlichen Landkreis Neustadt, da hört man auch nichts von irgendwelchen Sichtungen im Moment. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte Übergriffe auf der Weide, ich hätte schon gerissene Kälber gehabt und dann würde sich die Behörde nach langem Hin und Her endlich durchringen, da was zu unternehmen und dann käme sofort...
Mit Unternehmen meinen Sie dann auch erschießen?
Ja, ja. Klar, also das ist ja dann der Fall, ja. Wenn sich durch den Zaun und durch alles, was man tut, das nicht ändern lässt, dann muss man auch schauen, dass die Scheu wieder hergestellt wird und dann kommt die Klage.
Jetzt waren wir schon bei dem Thema Wolf trifft Mensch. Sie haben gerade das beschrieben im Truppenübungsplatz, dass der Wolf offensichtlich da angefüttert wurde oder ähnliches. Jetzt ist aber auch nicht völlig ausgeschlossen, dass ich als Mensch, wenn ich beim Joggen bin, wenn ich beim Spazierengehen bin, ja, nehmen wir den Fall, ich bin unterwegs im Wald, ich bin mit meinen Gedanken versunken, plötzlich steht der Wolf vor mir. Was mache ich dann? Wie verhalte ich mich richtig? Haben Sie da Tipps, Herr Leitl?
Also, es gibt, man kann da nachlesen, verschiedene Tipps. Also in der Regel wird das praktisch gar nicht passieren, weil der Wolf vorher schon längst über alle Berge ist. Grundsätzlich ist es so, man sollte Ruhe bewahren. Man könnte theoretisch auch mit einem Stein auf den Wolf werfen, würde ich aber gar nicht machen, sondern ich würde einfach ganz langsam zurückgehen. Wenn der Wolf einem folgt, weil er eben habituiert ist, dann könnte sich theoretisch ein Problem daraus ergeben, aber dadurch, dass jetzt der Wolf auch gar nicht im Beutespektrum ist, wird er einen Menschen in erster Linie auch gar nicht angreifen. Erst wenn er wirklich, wenn er Angst bekommt, sich bedrängt fühlt, in die Enge getrieben ist, dann würde er entsprechend reagieren. Ins Beuteschema fällt der Mensch nicht. Da gibt es ganz viele Beobachtungen und wir wissen ja jetzt, es gibt seit über 20 Jahren Wölfe in Deutschland und es gab nicht einen einzigen Übergriff. Nicht einen einzigen. Aber, und darum sage ich jetzt trotzdem ein Aber, das haben wir dem zu verdanken, dass die Wölfe, die hergekommen sind, eine ganz große Scheu haben. Und sie vergeben das auch an ihre noch, genau. Und darum neige ich immer dazu, während den Anfängen, wir müssen auch bei uns dafür sorgen, dass die Wölfe weiterhin ihre Scheu behalten. Und da wird dann oft gerne ins Feld geführt, ja, die Bejagung, die führt dazu, dass er scheu bleibt. Das hat früher gegolten, wo die Waffen nicht präzise waren, weil da war jeder zweite oder dritte Schuss hat nur getroffen und die Wölfe haben lernen können, das ist was Gefährliches, aber heute mit den Präzisionswaffen ist ein Wolf meistens dann sofort tot und der kann es auch nicht mehr weitergeben. Wir müssten also tatsächlich was einsetzen, das den Wolf wieder vergrämt, das ihm Angst macht. Ist praktisch.
Zum Beispiel?
Man könnte jetzt zum Beispiel jeden Landwirt mit Gewehren ausstatten, mit Gummigeschossen. Ich sage immer, wenn jetzt ein Bauer siegt, weil ein Wolf in seiner Weide drin ist, ja, soll er auf den mit der Mistgabel ausgehen? Ja. Er muss ja eine Möglichkeit haben, seine Tiere zu schützen. Und da ich aber jetzt nicht mit wirklich scharfer Munition in der Gegend rumballern kann, wäre vielleicht sowas eine Möglichkeit. Aber eigentlich soll es ja so weit gar nicht kommen, dass der Wolf in die Weide hineinkommt, aber es wird nicht ganz auszuschließen sein. Und in der Regel kommt man halt in dem erst am nächsten Morgen dazu und man sieht dann das Malheur, was passiert ist. Und die Situation, dass man jetzt, aber es hat es auch schon gegeben, dass tatsächlich ein Landwirt dazukommt, wie gerade ein Beutegreifer sich über seine Tiere hermacht. Und dann muss er eine Möglichkeit haben. Aber er selbst darf ihn ja einfach nicht einfach erschießen. Da gibt es auch wieder unsere Gesetze, die dem einen erlauben, dem anderen nicht. Und das ist einfach wieder ein Prozess, der wieder praktisch in unsere Kultur Eingang finden muss. Wir haben diesen Beutegreifer jetzt da und wir müssen jetzt auch wieder was entwickeln, das uns die Möglichkeit gibt, diesen Beutegreifer Grenzen aufzuzeigen.
Ja, ich finde die Aussage klasse, denn da ist es eigentlich, das ist für mich eigentlich das Stichwort, weil als Betroffener ist man ja immer in einer schwierigen Rechtslage und es ist immer dann der gesellschaftliche Aufschrei. Ich würde mir schon was wünschen, um auf die Frage von eben zurückzukommen mit der Bitte an die Politik. Ich hätte, also die Politik ist ja nicht immer nur die Staatsregierung, sondern die Politik insgesamt. Und auch den vorpolitischen Raum. Da wäre es toll, wenn man das Thema Wolf im Speziellen und die Landwirtschaft im Allgemeinen aus dem Wahlkampf draußen lassen würde. Wenn man nicht versuchen würde, mit Hilfe solcher Themen auf Stimmenfang zu gehen und Aussagen zu machen, die dem jeweiligen Wählerklientel gefallen, sondern wenn man versuchen würde, wirklich konstruktiv, so wie der Herr Leidl es gerade gesagt hat, nach Lösungen zu suchen und nicht nur das zu sagen oder das zuzulassen, was dem vermeintlichen Wählerklientel gefällt. Das wäre eine ganz tolle Sache und dann könnten wir vielleicht alle miteinander was davon haben. Die Umweltschützer, wir Weidetierhalter und ganz zum Schluss auch der Wolf.
Das Thema wird also zu oft instrumentalisiert aus Ihrer Sicht. Sehen Sie auch so, Herr Leitl?
Ja, das ist tatsächlich so. Tragen auch die Medien ihren Teil dazu bei.
Wir bemühen uns, das heute zu korrigieren. Wir machen eine ganz kurze Werbeunterbrechung und sind gleich zurück. Sie wollen Nachrichten aus der Region, die spannendsten, wichtigsten Geschichten aus der Oberpfalz, Push-Nachrichten direkt auf Smartphone? Dann empfehlen wir die ONetz-App. Von Oberpfälzern für Oberpfälzer. Kostenlos für iOS und Android. Wir sind zurück im Studio. Nach wie vor bei uns der Herr Leitl und die Frau Sauer zum Thema Wolf und wie wir mit ihm umgehen können. Nochmal ganz kurz einige wenige Zahlen. Von 1990 bis Anfang 2022 wurden in Deutschland 684 Wölfe tot aufgefunden. 513 davon, wir haben ja gerade schon mal drüber gesprochen, Herr Leitl, waren im Straßenverkehr umgekommen. 71 wurden illegal getötet.
Wenn wir uns diese Zahlen anschauen, Herr Leitl, können Sie uns vielleicht kurz erklären, warum ist denn der Wolf überhaupt geschützt und wie kann eine Lösung, ein breiter gesellschaftlicher Konsens, sagen wir mal, ausschauen, der die Koexistenz zwischen Mensch und Wolf sicherstellt, um auch solche illegalen Tötungen zu vermeiden.
Geschützt ist er aus dem ganz einfachen Grund, dass er europaweit eigentlich mal sehr selten war. In manchen Regionen konnte er sich wieder ganz gut vermehren. Kurioserweise, also im westlichen Europa, weil, sag ich mal, die Weiten Russlands, da gab es immer Wölfe, aber überlebt hat ja in zum Beispiel in Italien der Wolf nur in den Abruzzen. Und warum hat er dort überlebt? Das ist eine kuriose Geschichte, weil es dort Wolfsjäger gab. Und paradox. Das ist paradox, erst einmal. Die Wolfsjäger, die haben dann immer eingegriffen, wenn die Wölfe irgendwie halt Weidetiere erbeutet haben, dann haben sie auch mal wieder einen Wolf geschossen. Aber die waren natürlich so klug, nicht alle Wölfe zu erschießen, weil damit hätten sie ihren Berufsstand aufgehoben. Es hätte sie gar nicht mehr gebraucht. Also kurioserweise...
Ist das ein Plädoyer für Wolfsjäger in der Oberpfalz?
Ich würde tatsächlich ein bisschen ein Plädoyer, dass ich nicht irgendwie jeden Jäger, wenn es zu einem Problemwolf kommt, dass plötzlich der ortsansässige Revierpächter den Wolf erlegen muss, weil der könnte theoretisch von irgendwelchen, die ihm das nicht gönnen, auch böse Briefe oder sonst oder Drohungen bekommen. Und wenn ich hier einfach bestimmte Leute, die Erfahrung haben mit Wölfen und Erlegung von Wölfen, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, hier ein bisschen Druck aus dem Ganzen rauszunehmen, damit innerhalb der Gesellschaft, sage ich mal, der Unfrieden entsteht bei den Menschen, die in der Region zusammenleben müssen. Also würde ich da eher immer dazu neigen, dass man da Leute herbeizieht, die einfach da viel Erfahrung haben und die ein bisschen außen vor sind. Aber um jetzt zurückzukehren, also in Deutschland war ja der Wolf ganz ausgestorben und von dem her versteht es sich von selbst, dass man eine Tierart und der Wolf hat früher, also da gab es noch gar lange keine Menschen, war der schon immer hier ein Ureinwohner dieser Regionen und lustigerweise, ich selbst heiße ja Rudolf und Rudolf ist ein alter germanischer Name und heißt eigentlich der ruhmreiche Wolf. Es gab also in der Menschheitsgeschichte auch Phasen, wo der Wolf hochgeachtet war, weil er eben ein Tier war mit hervorragenden Sinnen. Er konnte gut sehen, hören und riechen. Er war ausdauernd und er war einfach der bessere Jäger. Und ganz früher, sag ich mal, oder irgendwelche archaischen Kulturen, wenn die mal einen Wolf erlegt haben, die haben das Blut von dem Wolf getrunken und das Herz gegessen, damit die Kräfte in sie, damit sie die Kräfte des Wolfes in sich aufnehmen. Also, das ist einfach immer auch eine Sache der Einstellung der Menschen. Und wir sind eben schon so lange von diesem Tier entfremdet, dass wir wenig damit umgehen können. Und von dem her, die Rückkehr des Wolfes. Es gibt sicherlich Regionen, da wird sich der Wolf nicht halten können, weil einfach der Mensch zu präsent ist. Kurioserweise, also ich stamme ja aus Amberg und südlich von Amberg ist der große Hirschwald. Da würde auch südlich noch der große Truppenübungsplatz Hohenfels anschließen. Und man würde denken, da gibt's auch Rodult, das wäre doch ein Platz für den Wolf. Aber dort halten sich die Wölfe nicht. Da sind immer wieder mal einzelne da in Hohenfels, aber sie verschwinden wieder. Und warum? Weil dort viel zu viel Unruhe ist. Der Truppenübungsplatz Hohenfels ist ein Übungsplatz, wo sehr viel Stellungskämpfe, wo überall Truppen in den Wäldern sitzen, in den Übungsdörfern. Dort ist keine Ruhe. Und der Wolf braucht einfach seine Bereiche, wo er wirklich seine Ruhe hat. Und der große Hirschwald, der ist im Sommer, ab Sommer, Herbst, wenn die Schwammerlzeit ist, voller Menschen. Da fühlt sich ein Mensch nicht wohl. Wir müssen also nicht Sorge haben, dass plötzlich unser Gesamtbayern von Wölfen überrannt wird. Die Wölfe halten sich da, wo es am geeignetsten ist. Und interessanterweise, die Frau Sauer hat es ja schon gesagt, sie hat einmal diese Spur gesehen, aber zum Glück ist es schon lange ruhig. Und wenn wir jetzt uns einmal die Phasen anschauen, wann gibt's immer Probleme mit den Wölfen? Das war letztes da im Feldensteiner Forst in dem Bereich. Da gab's diese Übergriffe in diese Dammwildgehege oder Wildgehege. Und das war im Frühjahr. Das ist praktisch während der Ranzzeit. Da sind die Elterntiere mit sich selbst beschäftigt und die Jungen sind alleingelassen und machen gerne einen Unsinn. Also dann sieht man auch viel häufiger Wölfe. Und jetzt den ganzen Sommer über, Herbst über, sind die Wölfe wie vom Erdboden verschluckt. Also das Mantler Forstrudel ist ja jetzt sowieso eins, mit Ausnahme dieser Schafe, die da heuer im Frühjahr gerissen wurden. Aber meines Wissens war dort der Schafhalter Wien, einsichtig, der wollte dort keine wolfsicheren Zäune. Und er hat das selber ein bisschen mit provoziert. Wenn ich also Schafe halte, unmittelbar im Territorium eines Rudels und das nicht gegen Wölfe schütze, dann habe ich schon ein bisschen dazu beigetragen, dass es zu diesem schlimmen Vorfall kommt.
Ja, wobei natürlich die Zaungeschichte ja immer so, wir gehen von einem Schritt zum anderen. Also wir haben zwar gesagt, wir reden nur über die Oberpfalz und nicht über das, was in anderen Regionen ist, aber zuerst hieß es 90 Zentimeter, dann heißt es 1,20 Meter, dann heißt es 1,40 Meter. Also auch da braucht man irgendwann, also ich stelle nicht in Frage, dass man die Herden schützen muss. Ich brauche ja auch den Schutz umgekehrt. Es ist ja auch vom Hund, ist ja jetzt so ein Thema, dass man sagt, ja, die Hunde von außen, unbestritten. Aber man muss halt auch irgendwann einmal sagen, und das sagt uns jetzt auch keiner, wann hören wir damit auf? Also wann ist Ende? Was ist noch zumutbar? Wobei wir uns ja wir Rinderhalter, mit in der Regel fixen Zäunen ja da noch leichter tun. Aber was macht denn ein Schafhalter, der ja immer wieder neu pferchen muss, da ist es ja auch irgendwann einmal nicht mehr möglich. Denn also ich habe mir von den Schafleuten erzählen lassen, diese Netze mit 90 Zentimetern, diese Netze, die aufzurollen sind und mobil dann immer wieder aufzustellen sind, mit 90 Zentimetern sind die von einem Mann noch zu handeln. Werden die dann 1,20 Meter groß, funktioniert das eben nicht mehr. Und es ist halt nicht mehr so wie früher, dass ich dann auf jedem Betrieb ewig viele Kinder und Mägde und Knechte und sonst irgendwas hab, sondern die sind in der Regel alleine und müssen das auch noch nebenbei machen. Und drum wieder das Thema, wann, einfach mal die Aussage, wann ist genug? Und wann kann ich dann tatsächlich sagen, so ab jetzt, alles, was jetzt Probleme macht, führt dazu, dass man auf die Probleme reagiert. Und zwar nicht nur mit höheren Forderungen und mit mehr Geld, das an anderer Stelle fehlt, sondern eben auch mit radikaleren Maßnahmen. Es muss ja nicht unbedingt gleich die Kugel, also die Bleikugel sein, denn selbst dieses Beschießen mit irgendwelchen Gummigeschichten wird ja auch von manchen Kreisen kritisch beäugt und ich darf ja dem kein Haar krümmen. Und das ist ja das, was den Ärger und die Emotionen verursacht, diese Hilflosigkeit.
Da würde ich ganz gern einhaken, weil Sie sagen, es muss ja nicht immer gleich das Erschießen sein. Ich habe im Vorfeld mit einigen Landwirten gesprochen über das Thema und da kam zweimal ein eher martialisches Motto zur Sprache. Ich weiß nicht, ob man sich das für uns auch wünscht. Es wurden Landwirte aus Brandenburg zitiert, die nach den 3S handeln würden. Ich weiß nicht, ob irgendjemand...
Ja.
Sie kennen es, wir haben es beide nicht
gekannt. Sie lachen schon,
ja.
Schaufeln, schweigen. Genau. Also sprich, Selbstjustiz in Sachen Wolf. Das Problem wird erschossen, wenn man so möchte. Wenn Sie, Frau Sauer, in Ihren Verband reinhorchen, ist das da tatsächlich auch Thema? Wünscht sich das mancher?
Also es ist ein Verband, ist vielfältig. Jeder Verband ist vielfältig. Und es gibt mit Sicherheit welche, die das so sehen und sagen, was diskutieren wir da schon ewig rum? Stimmt ja, wir diskutieren schon ewig rum. Und so manche unserer Sorgen, die wir vor 10 Jahren geäußert haben, die sind eben jetzt so eingetreten. Denn uns ist ja damals gesagt worden, was wollt ihr denn mit den Rindern? Die sind ja eh nicht gefährdet. Es sind ja nur die Schafe gefährdet und es sind die Pferde nicht gefährdet. Ja doch, zwischenzeitlich werden auch Pferde gerissen. Also wir haben in manchen Bereichen ja durchaus Recht bekommen. Und dass da manche sagen, was vergeuden wir da die Zeit, greifen wir doch durch. Das mag durchaus sein und das will ich auch nicht ausschließen. Aber es ist nicht die mehrheitliche Meinung. Denn der Großteil arbeitet, wie der Herr Leitl, mit und in der Natur, denn sonst würden wir keine Weidehaltung betreiben und keine Tiere auf der Weide haben. Und zu dieser Natur gehört eben auch ein Raubtier dazu. Und darum sucht man ja nach Möglichkeiten. Aber wie gesagt, irgendwann muss halt dann einmal die Grenze sein. Was will ich denn wirklich? Will ich ausschließlich dieses eine Raubtier oder will ich das andere mit? Denn im Grunde, also beim Wolf lässt sich das alles so noch viel drastischer darstellen, beim Bär gleich noch mehr, weil der noch größer ist. Aber wir haben ja bei den Fischen, mit dem Fischotter, genau dasselbe Thema. Nur ist halt ein Fisch nicht niedlich, ein kleines Schaf und ein kleines Kalb schon. Also die tun sich da noch viel, viel schwerer. Aber im Ergebnis ist es dasselbe. Wenn ich das eine Tier so sehr nach oben stelle und sage über alles andere, dann muss ich halt auch damit rechnen, dass der Rest auf der Strecke bleibt, irgendwann.
Worüber wir noch gar nicht so sehr gesprochen haben jetzt, ist das Thema Entschädigung, wenn es tatsächlich zu einem Wolfsriss gekommen ist. Nach meinen Infos gibt es bis zu 4.000 Euro für ein gerissenes Rind, 800 Euro für ein Schaf. Es gibt da eine ellenlange Liste, Sie kennen es mit Sicherheit. Reicht das eigentlich? Ist das rein finanziell ein anständiger Ausgleich?
Also wichtig ist das bis zu. Also das ist das Entscheidende, sind die entscheidenden zwei Worte in dieser Aufzählung. Ja. Denn in der Regel bekommt man nicht bis zu. Und da sind wir wieder bei meinem, ich möchte nicht da und immer über dieselben Leute schimpfen. Aber da muss ja, damit man eine Entschädigung bekommt für dieses gerissene Tier, muss ja klar nachgewiesen sein, dass es Wolf war. Und da haben wir das Problem schon, denn die Pressemitteilung vom Landesamt für Umwelt erst vor gestern oder vorgestern, wie oft dann welche Verursacher nachgewiesen wurden. Also es ist ja dann immer nur das, was an diesem Riss nachgewiesen wird. Und wenn ich da dann den Fuchs zum Beispiel, den Fuchs als Nachnutzer an dieser Beute habe und den Wolf nicht mehr nachweisen kann, dann
bleiben Sie auf den Kosten sitzen.
Gibt es keine Entschädigung. Oder diese Geschichte mit dem Hund, da gibt es ja auch die Diskussion, da haben wir jetzt auch noch nicht drüber gesprochen, über die Hybridisierung. Also es ist ja nicht jeder Wolf zu 100% Wolf, sondern es ist ja es gibt ja auch Tiere, die da unterwegs sind, die ausschauen wie ein Wolf und teilweise Hund sind und dann ist an dem Riss, kommt dann der Hund raus als nachgewiesener Verursacher. Dann schaut man auch wieder mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Und dann sind ja diese Entschädigungen, jetzt nehme ich mal wieder, Sie haben ganz zum Anfang unseres Gesprächs nach meiner Zucht gefragt. Der Wert, der hier entschädigt wird, ist dieser Wert, den ich auf dem Markt erziele. Es gibt aber auch und ich habe ja 100 Köpfe in meiner Herde und da sind manche Tiere jetzt von ihrer Genetik her, von ihrer Zuchtgeschichte mehrfach da, die dann am Ende ihres Lebens in Anführungszeichen nur auf dem Teller landen. Und dann gibt's welche, in deren Zucht man sehr, sehr, sehr viel Herzblut gesteckt hat, die ja besondere Abstammung haben, für die man sagt, Mensch, die schauen klasse aus, das ist die Zukunft meines Zuchtstamms, mit denen gehe ich auf Ausstellungen, die sind führig, die lassen sich am Halfter führen wie ein Pferd. Und wenn solche dann dem Raubtier zum Opfer fallen, da pfeife ich ehrlich gesagt auf die Entschädigung. Und was dann auch noch dazu kommt, also unsere Tiere zum Beispiel haben einen sehr großen Menschenbezug. Also wir gehen da rein, die kommen auf Pfiff. Und wenn natürlich einmal so ein Übergriff war, ohne einen Riss, also da muss ja noch gar nichts gerissen sein, denn es ist ja nicht so, dass dieser böse Wolf, dieser blutrünstige Wolf, dass der da kommt und sagt, ah, oh, das sind Rinder und dann breche ich da rein und reiß die. Der ist ja nicht doof. Also der kommt zuerst und sondiert zuerst das Gelände und schaut zuerst, was ist da und komme ich da ran. Aber die Rinder, also jetzt unsere, die Tiere zum Beispiel, die merken ja das vorher schon und die werden dann unruhig. Und dann gehst du als Mensch in so eine Herde nimmer rein, wenn die das, was da kommt oder das, was da von außen kommt, als fein sehen. Und das wird nicht entschädigt und kann auch nicht entschädigt werden.
Es ist schon zu hören, dass da eine gewisse Wut, möchte ich sagen, ein gewisser Ärger sich aufgestaut hat, sicher nicht bloß bei der Frau Sauer, sondern generell möglicherweise unter Landwirten, auch im Hinblick auf das nette 3S-Motto, das ich gerade genannt habe. Ein bisschen provokant gefragt, Herr Leitl, unterschätzen Naturschützer manchmal die Wut, die da so im Umlauf ist bei dem Thema? Ist man da ein bisschen naiv manchmal?
Sicherlich. Also man müsste einfach, gerade bei so runden Tischen, da sitzen oft die Lobbyvertreter dort, aber eigentlich müssten vielmehr die unmittelbar betroffenen Landwirte mehr dort sitzen. Die Naturschützer sitzen da auch mit an diesen runden Tischen. Sie haben aber oftmals weder vom Wolf wirkliche Ahnung noch von Weidetierhaltung. Und da kommen wir aber zu so einem weiteren Problem. Man hat ja mal hochgerechnet, wie viel Zäune brauchen wir in Bayern und was kostet das? Und das ist
irrsinnig.
Irrsinnig. Und da muss man dann einfach schon auch hinterfragen, ist es vielleicht nicht trotzdem sinnvoller, zumindest auch so etwas zu fördern, dass Landwirte wieder Strukturen aufbauen können, dass man trotzdem, also der Wolf kommt ja in der Regel nur in der Nacht. Also am Tag kommt es zu keinen Übergriffen oder praktisch nie, so gut wie nie. Und darum muss man einfach die Tiere vor allem in der Nacht schützen. Und natürlich ist es für den Weidetierhalter praktischer, die Tiere Tag und Nacht einfach unbeaufsichtigt draußen haben zu können. Das ist wesentlich einfacher, als wie wenn ich plötzlich anfangen muss, die Tiere nachts in einen sicheren Pferd zu bringen. Dass es geht, da gibt es jetzt zum Beispiel sehr viele Milchkuhhalter, deren Milchkühe ganz von alleine, die müssen ja gemolken werden und die gehen von alleine, kommen sie von der Weide in den Melkstand und dann kann ich sie wie beim Abendmelken gleich dann in den sicheren Pferd tun. Das ist bei denen schon drin. Aber bei unserer Art der Weidetierhaltung hat sich halt sowas jetzt überhaupt noch nicht eingestellt. Und es ist sicherlich nicht für jede Hofstruktur geeignet. Da muss ich einfach eher ein Aussiedlerhof, ich muss die Weideflächen unmittelbar um meine Hoffläche haben, dann ist sowas leichter umsetzbar. Und für die meisten, vor allem auch, es gibt da viele Hobbyhalter, aber auch jetzt im Nebenerwerb sind oft die Strukturen nicht mehr gegeben. Man ist eingebaut worden von Siedlungen, und man hat eigentlich gar keinen richtigen Anschluss mehr an seine Weideflächen.
Also 90% unserer Betriebe im Mutterkuhbereich sind Nebenerwerbler. Und fast alle müssen ihre Tiere fahren. Also es ist utopisch, der Gesellschaft zu erklären, es wäre eine Lösung, die Tiere nachts einzusperren. Die Leute meinen dann, gerade die Landwirtschaftsfernen, die meinen dann, ja, da haben wir doch eine Lösung, die sperren wir doch einfach nachts in den Stall. Es geht einfach nicht, dann hören die halt einfach auf. Also das ist dann die Folge, das Ende vom Lied. Wenn man meint, eine Scheinlösung zu zeigen, aufzuzeigen, indem man sagt, ey, das ist doch klasse, bildet neue Strukturen, sperrt die Tiere nachts in den Stall, holt die zurück, dann hören die einfach auf und dann gibt's halt in ein paar Jahren, so wie man jetzt beweint, den Strukturwandel und den Strukturbruch in der Landwirtschaft bei der Milch, so gibt's halt den dann bei uns im Weiderinderbereich halt dann auch, weil die nächste Generation sagt, diesen Zirkus tue ich mir nicht mehr an. Und dann geht halt auch so mancher Lebensraum verloren, denn wir sind ja, denkt, das müssen die Umweltverbände auch zugeben. Wir sind ja oft auch Partner der Umweltverbände bei so manchen Projekten. Und wenn es dann einfach niemanden mehr gibt, der das tut, dann muss man schauen, wie man eine andere Lösung findet. Und dann müssen, wenn dann so manche Umweltverbände das selber machen müssen, da gibt es nicht so viele Herrn Leitls, die das noch können, sondern viele sind dann auch eher im theoretischen Bereich unterwegs und da gibt es halt auch schon Fälle, wo das dann trefflich schiefgegangen ist, wenn die Fachkompetenz aus dem landwirtschaftlichen Bereich nicht dabei ist. Und darum sollten sich manche Funktionäre aus den Umweltverbänden, denn es ist genauso Lobby, wie in der Landwirtschaft die Lobby unterwegs ist, vielleicht auch daran erinnern, dass die Landwirtschaft in weiten Bereichen doch eher Partner ist als Feind.
Was da ein Stück weit immer im Raum zu schweben scheint, sind die beiden Lobbygruppen. Wir haben immer wieder die Landwirtschaftslobby, die Umweltschützer, die vielleicht nicht ganz so mit dem Thema Landwirtschaft vertraut sind wie der Herr Leitl. Zum Abschluss einfach mal die Frage, welche Lobbygruppe, Landwirte oder Umweltschützer, ist denn eigentlich bei uns in der Oberpfalz stärker aus Ihrer Sicht? Die beiden überlegen gerade lang und schauen sich gegenseitig an.
Also, ich würde sagen, das hält sich trefflich die Waage.
Ich wollte das auch gerade sagen, ja. Das liegt einfach dann, in der Oberpfalz haben wir einfach nur eine ganz anders strukturierte Landwirtschaft. Also, und gerade jetzt die Weidetierhaltung, die erfreulicherweise in den letzten Jahren wieder zugenommen hat. Das wäre natürlich total schade, wenn durch das, sag ich mal, durch den Wolf das wieder abgebrochen würde. Weil Weidetierhaltung hat so eine starke Belebung auf unsere Natur, weil einfach alle maschinelle Nutzung, die ist sehr destruktiv, die zerstört sehr viel. Da werden alle Insekten zerschmettert durch die Kreiselmäherwerke. Und darum ist sein Weiden, also außer es sind Kurzrasenweiden, gibt's ja auch, aber in dem Moment, weil ich viele Weideflächen habe und öfter auch wechsle, dann habe ich einfach unterschiedliche Strukturen. Der Dung bringt wichtiges Substrat in die Landschaft, da wieder sehr viele Arten davon leben, die ganze Koprophagenfauna, also die vielen Mistkäfer und Dungkäfer, die wiederum Nahrung sind für viele Vögel oder Fledermäuse und Weidetiere, also und der Dung von Weidetieren, das war ja früher etwas, bevor der Mensch, sag ich mal, da gab es ja große Herden von großen Pflanzenfressern, vom Auerochsen, der ist leider ganz ausgerottet worden, der Wiesent, der Waldtarpan, das eurasische Wildpferd, die haben ja unser Land früher besiedelt gehabt und daraufhin hat sich auch diese ganze Lebensgemeinschaft gebildet und lange Zeit haben sie durch die Weidetiere des Menschen ersetzt worden und jetzt gab es eben ein paar Jahrzehnte, da war die Weidetierhaltung fast komplett weg, da waren alle Tiere eingesperrt in die Ställe. Und es ist ja eigentlich eine sehr, begrüßenswerte Entwicklung, dass inzwischen wieder mehr Weidetierhaltung ist, die sowohl dem Tierwohl mehr entgegenkommt, als auch unserer Natur. Und darum wäre es natürlich sehr traurig, wenn der Wolf jetzt die Weidetierhaltung behindern würde. Aber das muss nicht sein. Und wenn wir uns jetzt mal die Situation in der Oberpfalz anschauen, die Feldensteiner Forste haben ja hauptsächlich in Franken drüben. Aber rechnen wir mal die mit zur Oberpfalz. 2016 gab es die ersten Residentenwölfe in der Oberpfalz, Truppenübungsplatz Grafenwöhr. 2017 dann schon im Feldensteiner Forst. Und dann 2019 ist das Mantler Forstrudel dazugekommen. Und seitdem hat sich nichts mehr getan. Wir haben kein weiteres Wolfsrudel. Also in Bayern hat sich noch ein bisschen was, also im Bayerischen Wald, das waren ja die ersten, die 2017 Junge dann hatten, aber die halten sich mehr auf tschechischer Seite auf, die beiden Wolfsrudel. Es gibt tatsächlich im Bayerwald, Böhmerwald zwei Rudel, Nord und Süd. Und es gibt jetzt seit kurzem im Truppenübungsplatz Wildflecken auch Reproduktion, die halten sich aber überwiegend auf hessischer Seite auf. Und ansonsten halten sich bei uns die Wölfe recht ruhig. Und die Situation, dass wir, also, aber vorbereitet sollte man natürlich sein, weil wenn der Schaden da ist, dann ist das Geschrei immer groß. Und darum, sollte man so die Dinge, die Frau Sauer jetzt alle genannt hat, schon praktisch beherzigen, damit es möglichst selten und wenig zu solchen Vorfällen kommt.
Es ist ja prima, wenn wir uns da einig sind.
Schön, dass sich die zwei Vertreter doch so konstruktiv austauschen konnten. Ein paar Streitpunkte gab es, aber
wenn wir nach konstruktiven Lösungen, also jetzt kann es nur in dem Fall jetzt für mich sprechen, wenn ich nach konstruktiven Lösungen rufe, also und die Forderung auch an Politik und Verwaltung stelle oder auch an Lobbyisten, dann war es ja tragisch, wenn ich im Gespräch mit meinem Gegenüber nicht konstruktiv wäre, weil das war ja das Allerschlimmste, was man machen kann. Immer nur von den anderen fordern und selber ist man nicht konstruktiv.
Also der perfekte Gast für fair gefetzt.
Wunderbar, konstruktiver Streit. So haben wir uns das vorgestellt zum Thema Wolf. Herr Leitl, Frau Sauer, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Danke ebenso.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war die dritte Folge unseres Podcasts Fair gefetzt mit der Tierhalterin Erika Sauer und dem Umweltschützer Rudi Leitl zum Thema Wolf. Wir hoffen, wir haben Ihnen ein paar aufschlussreiche Minuten beschert und dieses komplexe Thema etwas näher bringen können.
Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und nutzen die Gelegenheit, Sie auf weitere Podcasts von Oberpfalz Medien aufmerksam zu machen, wie zum Beispiel Tödliche Oberpfalz, ein True Crime Podcast aus der Region. Unsere Angebote finden Sie auf onetz.de, auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Machen Sie es gut, bis zur nächsten Folge.